Heute Morgen kurz vor sieben bin ich in diesen Saal gekommen und da oben auf den Scheinwerfern saß, Entschuldigung, Bennett, das Bild noch kurz weg, spontaner Einstieg, und oben auf den Scheinwerfern saß ein kleiner Vogel. Der ist dann hinübergeflogen zum Bäumchen, zurück zu den Scheinwerfern, war ein bisschen im Stress, dass er hier rauskommt, und wir haben auch schon gehabt, dass Vögel hier nicht mehr rausgekommen sind, weil die Öffnung hier, die Tür, sehr klein ist. Ist auch für die Vögel ein kleiner Fluchtweg. Bin runtergegangen ins Büro, es ist dunkel geworden, vielleicht hast du es dann gesehen, um sieben war es ganz dunkel, hat ausgesehen wie Gewitterwolken. Wie ich zurückkomme, ist der Vogel weg. Und ich habe mich gefreut, denn was für den einen Zufall ist, ist für den anderen schon der erste Hinweis auf die Güte Gottes am Morgen. Gott, der jeden kleinen Vogel sogar sieht, dem die Tiere wichtig sind, wie wir heute lernen werden aus Gottes Wort. Jetzt bitte das Bild. Anfang April haben wir in den Medien diese Bilder gesehen aus Butscha, wo von der russischen Armee ukrainische Zivilisten getötet wurden, tagelang auf den Straßen lagen. Es war vom Ende der westlichen Zivilisation die Rede, von Barbarei. Leider ist das kein Einzelfall, sondern das geschieht immer wieder, eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Es geschah auch vor fast 3000 Jahren im großen Assyrischen Reich. Die Assyrer waren, wenn man so will, die erste Superpower. Vom 9. bis zum 7. Jahrhundert waren sie die mächtigsten auf diesem Planeten. Und auf diesem Bild, man sieht jetzt nur ein wenig, ganz links ist ein Baum und auf diesem Baum hängt ein Kopf. Die Assyrer waren bekannt für ihre äußerste Brutalität. Sie wollten expandieren, sie haben viele Länder erobert. Wenn man Glück hatte, in diesen Ländern wurde einem die Hand abgehackt und es wurden Haufen gemacht von Händen. Wenn man Pech hatte, der Kopf. Manche Feinde haben sie gehäutet. Die Kreuzigung wurde bei ihnen praktiziert und sie haben die Kreuzigung verbreitet. Noch nicht mit Nägeln, sondern mit Stricken. Alexander der Große hat die Nägel eingeführt. Es tut mir leid, euch mit diesen Grauslichkeiten jetzt zu konfrontieren. Eine Frage, die bei mir und vielleicht auch bei dir dann immer wieder auftaucht, wenn wir von solcher Grausamkeit, von solcher Gewalt hören, ist: Wie steht Gott zu diesem Unrecht? Und vielleicht noch wichtiger die Frage, nicht nur wie denkt Gott über solch ein Unrecht, sondern wie verhält er sich, wie kommt er ins Handeln, wie reagiert er auf großes Unrecht? Und die Assyrer waren Feinde Israels. Das heißt, in der Bibel findet man an vielen, vielen Stellen Gottes Reden über sie, in Jesaja, in Micha, in Amos. Aber es gibt zwei Bücher in der Bibel, die sind ganz konkret an die Assyrer gerichtet. Und das ist das Buch Jona und das Buch Nahum. Sind benannt nach ihren Autoren. Und wir werden jetzt bis in Mitte September uns in 6 Predigten mit Jona beschäftigen und in einer Predigt mit Nahum. Im Buch Jona warnt Gott durch einen Boten die Hauptstadt Assyriens, Ninive, dass das Gericht kommt. Und im Buch Nahum beschreibt Gott ganz dezidiert das Gericht, wie es kommen wird, und es trifft dann auch wirklich ein. 612 vor Christus ist das Assyrische Reich untergegangen, Ninive wurde zerstört. Und ich werde heute über das ganze Buch Jona quasi als Einführung predigen, den roten Faden, und habe gleich ein Riesenproblem. Das Buch Jona ist zur Kindergeschichte degeneriert. Es geht eigentlich nur mehr um den armen Mann, der ins Wasser fällt, und um den großen Fisch, der ihn schluckt. Und der große Fisch ist der Star dieses Buchs. Hast du schon mal ein Kinderbuch über Jona in der Hand gehabt oder Bilder gesehen? Jona ist die Geschichte, die man mit Kindern zuerst durchnimmt, weil da sind sie fasziniert. Aber das ist ein Problem. Denn wenn wir so sehr auf den großen Fisch schauen, dann sehen wir den großen Gott nicht in dieser Geschichte. Und es geht nicht um einen Fisch, sondern es geht um Gott. Ich werde das ganze Buch heute vorlesen und kurz jeweils kommentieren, möchte aber mit ein paar beginnenden Hinweisen starten. Es ist ein besonderes Buch. Es ist das einzige Buch eines Propheten, in dem nicht eine Botschaft Gottes aufgeschrieben ist, sondern es geht um den Propheten selbst. Das Buch Jona ist ein Buch über Jona. Es erzählt eine Geschichte. Und das ist einmalig. Alle anderen Propheten geben Worte Gottes wieder, mit denen sie gesandt sind an verschiedene Völker. Aber die Botschaft Gottes in Jona ist sehr kurz. In 40 Tagen wird Ninive zerstört. Ende. Aber die Geschichte von Jona steht hier im Zentrum. Zweitens, Jona war eine reale Person. Er wird ein zweites Mal erwähnt in der Bibel, und zwar im Buch Könige, im zweiten Buch Könige 14. Er war unter Jerobeam, dem Zweiten, ein Prophet Gottes in Israel. Jerobeam der Zweite war ein durch und durch böser König, der 40 Jahre lang regiert hat. Ich glaube, ich habe die Jahreszahlen aufgeschrieben. Und diesem durch und durch bösen König bringt Jona eine positive Botschaft. Ihr könnt es nachlesen, wenn ihr wollt, 2. Könige 14. Und damit wird er mir schon ein bisschen suspekt, dass er diesem König, der in allem gegen Gottes Willen gehandelt hat, der selber ein großer Verbrecher war, ein böser König, eine positive Botschaft bringt. Das ist doch komisch, oder? Und dann drittens und zu guter Letzt, das Buch Jona ist eine Satire. Satire ist was Ironisches, was Spöttisches, wo man sich lustig macht, aber mit einem ernsten Kern. Und das Ziel der Satire ist eindeutig Jona. Der Autor, wir wissen nicht, ob es Jona selber war, aber der Autor macht sich über Jona sehr lustig. Und Jona macht in diesem Buch alles falsch. Er verhält sich nie, wie sich ein Prophet Gottes verhalten sollte. Und alle anderen, die nicht zu Gottes Volk gehören, verhalten sich auch nicht, wie sie sich verhalten sollten. Also alles steht in diesem Buch Kopf. Bis hin zum Fisch, der sollte ja auch nicht Menschen schlucken. Alles ist außerordentlich. Wenn du eine Bibel mit hast, dann findest du das Buch Jona ungefähr hier. Es ist ein sehr kurzes Buch, hat nur 3 Seiten in meiner Bibel. Du kannst gerne aufschlagen, deine Bibel, wenn du mitlesen möchtest, sonst hör mir gut zu. Er kommt nach den Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, dann kommt der Jona. Und nachher kommen Micha, Nahum und Habakuk. Also gar nicht so leicht zu finden, der Jona. Ich lese vor aus dem Buch Jona, Kapitel 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging hinab nach Jaffo, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los traf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zu bringen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Opfer dar und gelobten ihm Gelübde. Jona bekommt einen Auftrag: Geh nach Ninive und verkündige den Untergang der Stadt. Stell dir vor, das ist, als ob dir jemand 1941 gesagt hätte: Geh nach Berlin und verkündige den Untergang der Stadt. Ich hätte Angst bekommen an seiner Stelle. Wir wissen nicht, ob er Angst hatte. Auf jeden Fall ist er diesem Auftrag ungehorsam. Dreimal hören wir im ersten Kapitel: Er flieht weg vom Angesicht des Herrn. Er flieht vor Gott. Er sucht die Ferne von Gott. Und wir merken sehr schnell, das geht nicht. Es ist nicht klug, vor dem Gott davonzulaufen, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Ninive würde nordöstlich von ihm liegen. Er flieht in den Westen, ins heutige Spanien. Er möchte weit weg. Und es wird beschrieben, er geht hinab nach Jaffo, der Stadt am Meer, am Mittelmeer. Er steigt hinab ins Schiff, hinab in den untersten Schiffraum, hinab ins Meer wird er geworfen. Und diese Hinabbewegung, die hier beschrieben wird: Wer vor Gott davonläuft, wer Gottes Ferne möchte, der bewegt sich hin auf den Tod. Wir sehen hier Schritt für Schritt, wie Jona eigentlich abstürzt, wie er fällt. Es gibt einen großen Kontrast, oder, zwischen Jona und den Seeleuten. Jona schläft, ist total passiv. Und die Schiffsleute sind aktiv, sie kämpfen gegen diesen Sturm, sie möchten leben. Ich weiß nicht, ob der Jona leben möchte. Er tut, als ob es ihm egal wäre, auch später, als sie ihn ins Wasser werfen, rechnet er fast mit seinem Tod. Sie kämpfen, er schläft. Sie beten. Zuerst beten sie alle zu ihren Göttern und am Schluss zum Gott Israels. Jona betet in Kapitel 1 nie. Er betet nicht. Er möchte auch von Gott weg. Und sie fürchten Gott, aber er provoziert Gott eigentlich, oder? Selbst in der größten Not lässt er Gott links liegen. Es ist, als ob Jona und die Seeleute Rollen getauscht hätten. Die einen fürchten Gott, beten zu ihm. Ihm ist Gott egal. Was wir nicht erfahren, ist, wieso er davonläuft. Ist interessant, oder? Wieso läuft er in die andere Richtung? Und das bringt uns dazu, natürlich darüber nachzudenken, zu spekulieren, dürfen wir. Hat er Angst gehabt? Ich hätte Angst gehabt. Gab es andere Gründe? Und ich glaube, der Autor möchte, dass wir durch diese Lücke selbst in unserer Reflexion motiviert werden. Denn auch wir gehorchen Gott immer wieder mal nicht. Und die Frage, wieso nicht, ist sehr spannend. Und ich stelle sie mir auch selber manchmal. Wieso gehorche ich dir in dem nicht, Gott? Und ich weiß es oft nicht, die Antwort. Muss sie suchen. Der Autor möchte, dass wir die Antwort suchen. Lies vor das Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Dass wir das mit dem Fisch jetzt aus der Welt schaffen. Das war natürlich ein Wunder. Es gibt eine große Diskussion, ob dieses Buch ein Gleichnis ist, weil es so überzeichnet, so übertrieben erzählt wird, oder ob es ein historisches Geschehen war. Und für mich wird es gelöst damit, dass Jesus später auf Jona Bezug nimmt. Dass Jesus von Jona redet, von den Menschen in Ninive redet, dass er Bezug nimmt auf seine 3 Tage im Bauch des Fisches. Jesus spricht von Jona als einer historischen Person. Und natürlich war das ein Wunder. Aus gutem Grund hören wir nicht alle 5 Jahre von jemandem, der verschluckt wurde und 3 Tage lebte. Gott wollte, dass er überlebt. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Grauslich, oder? Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Finster, grauslich, nass und jetzt dieses Gebet. Das passt überhaupt nicht. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, die Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Dieses Gebet ist mir sehr suspekt. Und da gibt es natürlich Gründe dafür. Und der erste Grund dafür ist, dass in diesem Gebet keine einzige Phrase von Jonas Herz direkt kommen würde. Das ganze Gebet ist ein Zitieren aus den Psalmen, ein Zitieren aus 2. Mose 15, ein Zitieren aus der Geschichte von Noah und der Arche. Noch einmal, nicht eine Wortwendung in diesem Gebet ist original Jona. Das ist natürlich toll. Er ist gebildet in den Psalmen. Er hat die Psalmen verinnerlicht. Er kann sie abrufen in dieser Situation. Aber alles ist nur geborgt. Keine persönlichen Worte. Und gerade in der Not, oder? In der Not, wo uns oft die Worte verlassen, sollten wir doch die persönlichen Worte hören, oft die stammelnden, abgehackten, ungeschickten Worte. Aber er macht hier ein Gedicht aus den Psalmen. Ich traue ihm nicht ganz. Dieses Gebet offenbart, denke ich, nicht sein Herz. Und dann gibt es noch etwas Komisches in diesem Gebet. Er ist gerade vor Gott davongelaufen, war ungehorsam. Er spricht in keinem Wort von diesem Ungehorsam. Es ist kein Sündenbekenntnis, dieses Gebet. Er bittet auch nicht um Vergebung. Und er verspricht auch nicht Besserung für die Zukunft. Er ist nur so froh, dass er vom Tod gerettet wird. Und ich denke, dieses Gebet ist der Situation nicht angemessen. Sündenbekenntnis, Bitte um Vergebung, das hätte dazugehört. Auch hier erlebe ich Jona als nicht vorbildlich. Jesus nimmt später Bezug auf diese 3 Tage im Bauch des Fisches. Er sagt, eine ungläubige Generation bittet um ein Zeichen. Kein Zeichen wird euch gegeben werden als das Zeichen Jonas. Denn so wie der Prophet 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Nächte. Jetzt kann ich es nicht zitieren. Im Finsteren sein, tief in der Erde. Er spricht von der Auferstehung, die nach den 3 Tagen folgt. Die Geschichte geht weiter, Kapitel 3. Da geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit. Das ist Übertreibung. Ninive, ein Tiroler hätte dafür vielleicht 1/2 Tag gebraucht. Nicht 3 Tage. Aber Übertreibung ist okay in der Literatur, wir dürfen übertreiben. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Im Hebräischen sind es nur 5 Wörter. 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive, und dieser stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Es ist die 2. Chance für Jona. Er geht nach Ninive. Aber wir haben das Gefühl, er ist mit dem Herzen nicht ganz bei der Sache. Ich denke mir, er hätte zum König gehen müssen. Er geht 1 Tagereise in die Stadt hinein und dann hält er diese komische Predigt. 40 Tage und diese Stadt wird zerstört. Und auch da fehlt viel. Er spricht die Sünde nicht an. Es gibt keinen Ruf zur Umkehr. Keine Hoffnung wird von ihm angesprochen. Am auffälligsten wahrscheinlich kein Wort über Gott. Und dann geschieht etwas Unglaubliches. Nach dieser Predigt kehrt die ganze Stadt um. 120.000 Menschen. Das Vieh tut mit bei der Buße. Die Menschen in Ninive, die sind bei der Sache mit ganzem Herzen. Sie kehren nicht nur äußerlich um mit Sacktuch, mit Asche auf dem Haupt, sondern sie hören auf, Böses zu tun. Und um das geht es ja. Und Gott sieht, dass sie aufhören, Böses zu tun. Und er ist gnädig. Und auch darauf nimmt Jesus später Bezug, wenn er sagt, der Sohn des Menschen ist hier. Jesus predigt. Und alle lehnen ihn ab und hören nicht auf ihn. Und damals war es nur Jona mit dieser Predigt. Und sie kehren um. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, machte sich dort eine Hütte und saß darunter im Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestimmte Gott der Herr einen Rizinus, einen Strauch, und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Unglaublich freundlich. Der Jona ist gerade davongelaufen vor ihm, mitten im Gespräch, oder? Ist es recht, dass du zornig bist? Er läuft davon, Gott schenkt ihm Schatten. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber am folgenden Tag bestimmte Gott einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, bestimmte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt, wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Das Buch endet mit einer Frage. Aber am Anfang vom Kapitel 4 rückt Jona heraus mit dem Grund, wieso er floh vor dem Auftrag Gottes. Er wollte nicht, dass der gnädige, gütige Gott, den er kannte, den bösen, niederträchtigen, grausamen, brutalen Assyrern, Feinden Israels, gütig und gnädig ist. Das wollte er nicht. Und deswegen lief er in die andere Richtung. Gottes Wesen, Gottes Großzügigkeit, seine Barmherzigkeit, seine Güte. Jona wollte nicht, dass sie den Assyrern galt. Dann läuft er ein zweites Mal davon, mitten im Gespräch. Gott ist unglaublich freundlich zu ihm. Und dann wird hier ganz plakativ dargestellt das Problem von Jona. Er freut sich mit sehr großer Freude über diesen Busch, der ihm Schatten gibt. Was ist das für ein Mensch? Der freut sich über diesen Busch. Und als er weg ist, will er sterben. Also der hatte enorme Gefühlsschwankungen, der Jona. Und dann ärgert er sich furchtbar, furchtbar und ist zornig, dass Gott nicht diese ganze Stadt mit ihren 120.000 Menschen und mehr und dem Vieh vernichtet. Was wollte der Jona? Der Jona wollte am Hügel im Schatten seines Strauches sitzen und sehen, wie Feuer vom Himmel fällt auf die Assyrer. Er hat seinen Feinden Gottes Güte nicht gegönnt. Selber wollte er sie haben, aber ihnen hat er sie nicht gegönnt. Bevor ich zur Frage vom Anfang zurückkomme und zum Ende, kurz ein Wort zu Jona und zu den Seeleuten und den Menschen in Ninive. Tim Keller hat ein Buch geschrieben über das Buch Jona und er sagt, ich glaube, was sehr Zutreffendes, er sagt, dass Jona am Anfang der Geschichte wie der jüngere Sohn im Gleichnis des verlorenen Sohnes ist. Er läuft vor Gott davon. Er möchte weit weg von Gott sein. Er möchte den Auftrag nicht erfüllen und auch die Beziehung zu Gott ist für ihn wertlos in diesem Moment. Nichts wie weg von Gott und diesem Auftrag. Wie der Sohn, der sagt, nichts wie weg von meinem guten Vater. Weit weg will ich von ihm sein. Und dann am Ende des Buches Jona ist Jona wie der ältere Sohn im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Er gönnt den anderen Gottes Güte nicht. Selber möchte er genießen, was der Vater ihm gibt. aber den anderen gönnt er es nicht. Ein Wort zu den Seeleuten und zu den Menschen in Ninive. Die hören so viel über Gott und kehren sofort um zu ihm. Und ich frage mich, wo sind diese Seeleute und Assyrer heute? Es wäre so schön, wenn es Menschen gäbe, die schnell, bereitwillig, mit einer kleinen Botschaft umkehren würden. Oder, und das ist wahrscheinlich die Wahrheit, sicher die Wahrheit, kommt es hier gar nicht auf die Menschen an, sondern auf Gott. Gott hat es ihnen geschenkt, so umkehren zu können. Gott hat ihnen dieses Herz gegeben. Und so möchte ich Gott bitten, dass er so wirkt, dass auch heute noch Menschen so schnell sich ihm öffnen. Aber jetzt zu dieser Frage, wie reagiert Gott auf großes Unrecht? Nicht nur individuell, sondern wenn ganze Völker Unrecht tun. Wir sehen, dass er die Assyrer sieht, oder? Gott denkt nicht nur an sein Volk, sondern er sieht alle anderen Völker. Er sieht auch die Seeleute und sie sind ihnen nicht egal. Sie sind ihm nicht egal. Und auch heute sieht Gott jeden Menschen. Er sieht unsere Nachbarn, er sieht die Soldaten in der Ukraine auf beiden Seiten, die kämpfen. Er sieht die Mädchen in Afghanistan, er sieht alles, sieht er. Und kein Mensch ist ihm egal. Und dann sehen wir hier, dass Gott kreative Wege zu diesen Menschen findet. Die Seeleute waren kein Unfall, sondern Gott wollte auch die Seeleute erreichen, nicht nur Ninive. Und so kommt Jona zu den Seeleuten und Gott findet einen kreativen Weg zu den Menschen, die er sieht. Er möchte sein Wort ihnen schicken und dazu gebraucht er uns. Dazu gebraucht er hier Jona. Und dieses Sehen aller Menschen und das kreative Erreichen aller Menschen ist nichts anderes als ein Ausdruck seiner Liebe. Gott liebt die russischen Soldaten. Gott liebt jeden von uns. Gott liebt die furchtbaren Macht, wie sage ich das jetzt? Die furchtbaren Menschen in Afghanistan, die dort heute in der Macht sind, unter denen so viele leiden. Er liebt diese Menschen. Es gibt keinen Menschen, wie böse er auch sein könnte, auf dieser Welt, den Gott nicht liebt, als Mensch. Und wir sehen hier, dass Gott den Assyrern, die wirklich schrecklich waren, eine Warnung schickt. Und das tut Gott heute auch noch. Er warnt, aber er warnt nicht nur, sondern er lädt auch ein, umzukehren. Er bietet Vergebung an durch Umkehr. Er beschenkt nicht alle bösen Menschen wahlfrei mit seiner Gnade, sondern er bietet Vergebung durch Umkehr an. Und die Assyrer kehrten um, sie hörten auf, Böses zu tun. Und diese Generation wurde nicht gerichtet. Und ein solcher Gott ist skandalös, oder? Ein Gott, der Assyrer liebt, die Menschen häuten. Ein Gott, der Russen, Afghanen, Österreicher, der Völker liebt und Menschen liebt, die so viel Böses tun, ist ein Skandal. Aber was für ein guter Skandal, wenn uns irgendwann das Licht aufgeht, dass auch wir seine Liebe, Güte, Barmherzigkeit nicht verdient haben. Und dass auch der Maßstab, an dem wir gemessen werden, dass wir nicht Gottes Maßstab gerecht werden. Jesus sagt am Kreuz in einem Gebet über die römischen Soldaten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so ist Gott hier. Er ist vergebungsbereit den Assyrern gegenüber. Er ist so, wie Jona ihn kannte. Jona Kapitel 4, Vers 2, Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Ich glaube, das Wichtigste am Buch Jona ist, dass es uns nicht auffordert, dieses oder jenes zu tun, sondern dass es uns den skandalösen, barmherzigen Gott zeigt, wie er wirklich ist. Und dass seine skandalöse Gnade auch uns gilt. Und dass wir dann verstehen, wie wertvoll und unverdient und großzügig seine Güte in Jesus zu uns ist. Denn dass der Sohn Gottes an einem Kreuz starb, damit dieses Angebot der Vergebung durch Umkehr allen Menschen gegeben werden kann, das ist der größte Skandal. Und die größte Liebe, die größte Güte, Barmherzigkeit und Gnade Gottes, der es liebt, selbst alles zu geben, damit wir mit ihm leben können. Seien wir eine kurze Zeit still und dann lade ich dich ein, in deinem Herzen mit mir zu beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deine Liebe zu uns bewiesen hast, als Jesus, als wir seine Feinde waren, für uns gestorben ist. Und danke, dass wir jetzt Kinder Gottes sein dürfen, durch deine Liebe, durch deine Vergebung, durch unsere Umkehr, durch unseren Glauben. Danke für dieses gewaltige Geschenk des Evangeliums, das allen deinen Feinden gilt, die du liebst. Du bist ein Gott, der seine Feinde liebt. Danke, dass selbst die größte Grausamkeit, die schlimmste Sünde durch Jesus gereinigt werden kann. Und wir bitten dich so sehr, dass wir nicht wie Jona sind. Vater im Himmel, er war dein Bote, aber er hat dir in seinem Charakter nicht entsprochen. Und wir möchten dir ähnlich sein. Bitte verändere uns. Bitte lass uns großzügig deine Güte weitergeben. Auch den Menschen, die es böse mit uns meinen und die böse sind. Bitte lass uns dir gehorchen und nicht vor dir davonlaufen. Bitte lass uns im Gebet eigene Worte des Herzens finden, die authentisch und ehrlich vor dir stehen. Danke, dass du mächtig bist, Herzen zu bewegen. Und wir bitten dich, dass du auch heute noch viele Menschen, viele Herzen zu dir hinbewegst, zu Jesus hin. Und dass sie umkehren dürfen, so wie damals die Seeleute und die Menschen in Ninive. Und danke, dass du ein Gott bist, der sogar die Tiere sieht und für den sie wertvoll sind. Danke, dass du ein Gott bist, der uns Wert gibt und der uns achtet, wertschätzt. Und dass wir den größten Wert bekommen haben, als Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Und danke, dass dein Warnen und dein Vergebung anbieten einmal an ihr Ende kommen wird und dass es Gericht geben wird. Danke, dass du auch ein Gott bist, der Böses richtet, der alles Böse richtet, der geduldig ist und langmütig, aber nichts übersieht. Danke, Vater im Himmel, du liebender Gott, du gerechter Richter. Amen.